Deutschlandfunk Interview.
In den USA ist der Tag des Machtwechsels jetzt da. Heute wird Joe Biden als nächster US-Präsident vereidigt. Die Amtszeit von Donald Trump endet. Die Glückwünsche zu Bidens Wahlsieg im November, die hatte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel verbunden mit dem Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und die deutsch-amerikanische Freundschaft nannte Angela Merkel da einen großen Schatz. Muss dieser Schatz jetzt neu gehoben werden nach 4 Jahren America First, nach 4 Jahren Donald Trump? Und was müssen die Europäer dafür tun? Unter anderem darüber können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist Joschka Fischer, seit 1982 Mitglied der Grünen, deutscher Außenminister und Vizekanzler von 1998 bis 2005. Mitte der Nullerjahre hat er sich aus der aktiven Politik zurückgezogen, meldet sich mit Buchveröffentlichungen, in Interviews und in Meinungsartikeln zu Wort und berät oder beriet unterschiedliche Unternehmen und Projekte, darunter Siemens, BMW, Rewe und das Nabucco-Pipeline-Projekt. Schönen guten Morgen, Joschka Fischer.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Wie schauen Sie auf den Tag heute?
Ich glaube, wie die Mehrheit, hoffnungsvoll, dass es anders wird, dass es wieder besser wird. Wobei ich mir keine Illusionen mache, dass es wieder so wird, wie es mal war. Die Frage ist, ist es auch wünschenswert?
Ja.
Oder wäre es wünschenswert, dass es wieder so wird, wie es mal war? Ich glaube, nein.
Ich wollte tatsächlich jetzt zum Einstieg bei dem Tag heute bleiben. Es schauen sicherlich viele mit Hoffnung, aber manche haben auch ein banges Gefühl, wenn man sieht, welche Sicherheitsvorkehrungen es da gibt. Zäune, Stacheldraht, was überwiegt da bei Ihnen?
Nun ja, nach den Erfahrungen vom 6. Januar, dem Sturm auf das Kapitol durch die Trumpisten, denke ich, geht das gar nicht anders, als entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Weil wenn sich Ähnliches wiederholen würde oder Schlimmeres, dann wäre das ein unermesslicher Schaden. Also insofern, die Sicherheitsmaßnahmen wirken für mich eher beruhigend. Es ist natürlich ein großer Jammer, dass diese alte Demokratie sich hinter Militär und hinter Stacheldraht und Absperrgittern verschanzen muss, dass diese Amtsübernahme nicht so laufen kann, wie das traditionellerweise der Fall war. Aber es ist, wie es ist. Besser auf Sicherheit setzen, als in eine neue Katastrophe laufen.
Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt die Hoffnung, dass es besser wird. Sie haben vorher gesagt, der Brexit, auch die Trump-Wahl, damit hätte sich die angelsächsische Welt vom Westen verabschiedet. Sind jetzt zumindest die USA wieder zurück?
Das werden wir sehen. Also Joe Biden und Kamala Harris wollen zurück. Aber die Möglichkeiten, die sie haben, das wird es abzuwarten gelten. Weil wir dürfen nicht vergessen, 75 Millionen Trump-Wähler, fast die Hälfte der US-Wählerschaft, hat Trump gewählt, hat seine Politik gewählt. Nach 4 Jahren Erfahrung, das war kein... keine Wahl der Hoffnung mehr, in dem Sinne, dass man Versprechungen glaubte oder Heilsbotschaften, die der Kandidat vor 4 Jahren von sich gegeben hat, sondern jetzt hatte man harte Erfahrung. Das wird die Möglichkeiten der USA einschränken und insofern werden wir Europäer, die jedes Interesse am Erfolg von Biden haben und am Erfolg einer Politik, die die USA wieder einführen und einbinden will, in die sogenannten multilateralen, das heißt in die auf Kooperation beruhenden internationalen Strukturen verfolgen müssen. Und was sind wir Europäer bereit zu tun? Wenn ich mir anschaue, die Debatte hierzulande, man redet gerne an Sonntagen über weihevolle Dinge wie eine europäische Souveränität, aber etwas dafür zu tun, da hört es dann gleich auf.
Was müssten die Europäer denn dafür tun?
Naja, ich meine, die damalige Bundesregierung ist Verpflichtungen eingegangen mit den NATO-Zielen. Die zu erfüllen ist das Mindeste. Und wir werden mehr tun müssen für unsere eigene Sicherheit, nicht für andere, für unsere eigene Sicherheit. Und das heißt, in einem schwierigen geopolitischen Umfeld, das östliche Mittelmeer ist sehr spannungsgeladen in den letzten Jahren. Wir werden in Osteuropa mehr tun müssen. Das heißt nicht nur militärisch, aber auch militärisch. Wer das sich da eine Illusion macht, der wird am Ende eine Erfahrung machen müssen, die auf Trump 2 hinausläuft in 4 Jahren.
Sie sprechen jetzt ganz schnell die NATO an, Sie sprechen jetzt ganz schnell das 2%-Ziel an. Warum ist das immer die Übersetzung? Mehr Verantwortung übernehmen, gleich mehr Geld ins Militär stecken?
Schauen Sie, mehr Geld ins Militär stecken. Ist denn die Bundeswehr einsatzbereit? Ist sie denn einsatzfähig?
Das scheint ja nicht nur eine Frage des Geldes zu sein.
Ja, aber wir müssen, es wird keine europäische Souveränität ohne Deutschland geben können. Deutschland wird sich gemeinsam mit Frankreich wird der Kern des Ganzen sein. Und dabei wird es entscheidend auch auf uns ankommen und auf die Bereitschaft, die wir haben. Machen Sie sich keine Illusion. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, die beste Diplomatie, die beste nicht auf Militär setzende Politik wird im internationalen Raum nicht wirklich ernst genommen, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass man sie auch militärisch entsprechend abstützt. Darum geht es. Ja. Es geht nicht um eine Aufrüstungsfrage.
Ja, aber gilt diese Logik so noch? Wir wissen um die militärischen Möglichkeiten der USA. Wir wissen, wie wenig die USA ihre militärischen Möglichkeiten zum Beispiel in Syrien genutzt haben. Und wir wissen auch, dass dieses Thema Militärausgaben in der deutschen Bevölkerung einfach sehr umstritten ist. Es ist noch mal umstrittener, wenn wir schauen auf die Anhänger der Grünen. Und jetzt im Moment ist die Strategie ja der grünen Spitze zu sagen, ja, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, da bei der Bundeswehr, da muss mehr funktionieren. Aber das 2%-Ziel tragen wir so nicht mit. Was ist da Ihre Botschaft?
Naja, die Partei muss selber entscheiden, was sie tut. Es ist ein Wahljahr, es ist alles andere als einfach. Aber ich teile Ihre Auffassung überhaupt nicht. Ja, Sie haben völlig recht. Die ganze Misere im Nahen Osten wurde massiv verstärkt durch diesen völlig abwegigen Krieg im Irak und durch die Zerstörung des Iraks. Der Iran wäre heute nicht da, wo er ist, mit massiver Raketenrüstung und einem Nuklearprogramm, dem man mit großer Skepsis entgegensehen muss. Syrien war eine Folge des Irakkrieges. All diese Dinge spielen eine Rolle. Ja, da kann man sehr viel Unheil anrichten. Auf der anderen Seite aber, denke ich, war es der große Fehler von Barack Obama in der Syrien-Politik, eben nicht auf eine Reaktion zu setzen, die massiv gewesen hätte sein müssen, als Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat.
Weil Sie denken, dass es da eine militärische Lösung gegeben hätte, die die USA militärisch hätte erzwingen können. Das kann man ja auch anders sehen.
Nein. Sondern? Es geht nicht um eine militärische Lösung, sondern Assad hätte Einhalt geboten werden müssen. Die Konsequenz ist, dass Russland intervenierte, dass Assad auf der Siegerstraße ist und sich durchsetzen wird. Das ist die Konsequenz. Dann müssen Sie also, wenn Sie von Ihren Logiken reden, dann müssen Sie diese Logik aber zur Kenntnis nehmen. Ich halte das für ganz schlecht. Ja, denn das wird zu einer weiteren Eskalation in dieser Region und ausstrahlend auf das östliche Mittelmeer, auch auf diese Region, die nun wirklich unmittelbare Sicherheitsrelevanz für Europa hat.
Ja, ich habe es jetzt zu verstehen versucht, eben Ihre Logik, Verantwortung in Militärausgaben umzumünzen. Jetzt haben Sie 2003 den Irakkrieg, Rumsfeld, auch die Zerrüttungen des transatlantischen Verhältnisses, das wir ja auch in der Zeit gesehen haben, in Ihrer Zeit als deutscher Außenminister schon angesprochen. Würden Sie sagen, wenn wir schauen auf das Verhältnis damals und heute, gibt es da irgendeine Form von Ähnlichkeit?
Nein, ich denke, Trump, Sie haben recht, es war eine heftige Konfrontation damals zwischen Kriegsbefürwortern und Kriegsgegnern. Wir gehörten zu den Kriegsgegnern. Wir haben auf allen Ebenen versucht, klarzumachen, wohin das führt, nämlich dahin, wo wir heute sind. in eine Stärkung des Iran, in eine Destabilisierung einer ganzen Region, eines Landes. Und leider konnten wir uns nicht durchsetzen. Und es war ein entscheidender Schritt dorthin, auch zu Trump. Weil es war vor allen Dingen die amerikanische Provinz, es war vor allen Dingen das sogenannte Herzland, die einfachen Leute dort, die sowohl die ökonomische als auch dann die militärische Zeche zu zahlen hatten in Geld und in Blut. Das darf man nicht vergessen. Und das hat entscheidend dazu beigetragen zum Aufstieg Trumps. Insofern ist es richtig, darauf hinzuweisen. Aber Trump ist etwas völlig anderes. George W. Bush setzte auch auf die nationale Karte. Aber Trump war ein richtig entfesselter Nationalist. Und man sieht ja, wohin das geführt hat.
Und heute endet seine Amtszeit. Wir konnten heute Morgen sprechen mit Joschka Fischer, mit dem früheren Außenminister und Vizekanzler. Ganz herzlichen Dank für das Interview heute Morgen.
Ich danke Ihnen.